Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 346. In dieser Episode spreche ich über YouTube-Videos als Longform-Content-Kanal im KI-Zeitalter.
Herzlich willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 3 Millionen Euro Umsatz, mehr als 3000 Kundinnen und vielen Ups und Downs auf meinem Weg, kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. In dieser Show bekommst du klare Strategien, tiefe Einblicke und ehrliche Impulse für ein stabiles Online-Business mit digitalen Produkten in einer Welt, die sich ständig verändert. Ich zeige dir hier, wie du im KI-Zeitalter relevant bleibst und dein Business nachhaltig führst, sodass es langfristig am Markt bestehen kann. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe am vergangenen Wochenende, heute ist ja Dienstag, habe ich meine Weihnachtsdekoration rausgeholt und ein bisschen was aufgestellt. Nur die großen Sterne, die muss ich noch aufhängen. Das wollte ich nicht machen, als ich allein zu Hause war, weil ich dann immer denke, wenn man doch irgendwie vom Stuhl fällt oder so, das ist dann immer ein bisschen blöd. Du weißt ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und als mein Mann dann wieder da war, da haben wir dann irgendwie andere Sachen gemacht und ist jetzt noch nicht passiert, aber die großen Sterne, die ich immer im Fenster habe und so, die sind immer besonders schön. Diese großen Adventssterne, die dann auch beleuchtet sind und so, die mag ich immer sehr, sehr gerne. Finde ich viel besser als irgendwelche extrem bunt blinkenden Lichterketten oder sowas. Und das müssen wir irgendwie dann nochmal aufhängen. Aber ansonsten habe ich zumindest schon ein paar Kerzenhalter aufgestellt. Ich habe auch so weihnachtliche Tischdecken, aber irgendwie mögen wir Tischdecken immer nicht so. Die stören uns irgendwie immer so, weiß ich auch nicht. Die schieben wir dann immer zur Seite, wenn wir am Tisch sitzen wollen. Und das ist immer ein bisschen blöd. Dann überlege ich immer, soll ich die überhaupt aufstellen? Und da fällt mir gerade ein, wir haben hier in der Nähe eine kleine Gärtnerei. Und die haben immer so ganz tolle, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die nennen sich, glaube ich, Adventsstrauß. Also das sind keine Kränze, sondern das ist im Grunde wie ein Blumentopf. Und da kommt dann so eine Masse rein, diese Schaumstoffmasse oder wie das heißt. Und dann werden da so Zweige und alles Mögliche reingesteckt. Und dann wird das richtig toll dekoriert. Und dann machen die da immer noch so eine kleine Lichterkette rein. Das sieht so toll aus. Und da hatte ich vorletztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal eine, die ich super toll fand. Und die sind ziemlich teuer, aber ich fand die so süß und habe mir die geholt und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigegangen bin, habe ich mich gefreut darüber. Letztes Jahr hatte ich auch eine, die war nicht ganz so süß wie die erste, die ich hatte. Aber vielleicht hole ich mir wieder eine, fällt mir gerade mal ein. Vielleicht sollte ich da mal vorbeifahren und mal gucken, was die jetzt so haben. Ich weiß auch nicht. Bei mir ist das mit Weihnachten irgendwie jedes Jahr ganz unterschiedlich. Es gibt Jahre, da habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Weihnachten. Da geht mir das alles nur auf den Senkel. Und es gibt aber auch Jahre, dieses Jahr fühle ich es irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Also dieses Jahr habe ich irgendwie Bock drauf. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch schon die Deko rausgeholt. Und dieses Jahr, weiß ich auch nicht, was dieses Jahr anders ist. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich dieses Jahr Lust drauf. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dieses Jahr entschieden habe, tatsächlich nach 11 Jahren im Business mal einen Adventskalender anzubieten, einen kostenlosen, für die Menschen da draußen, die Lust dazu haben, dabei zu sein. Und zwar kannst du dich dafür anmelden. Ich biete dieses Jahr einen kostenfreien Adventskalender an für ExpertInnen mit Online-Business. Und ich hatte ja überlegt, ich hatte ja, glaube ich, auch in einer der Episoden hier gesagt, dass ich am Überlegen bin, ob ich einen KI-Adventskalender mache, so mit Tipps und Tricks und Pipapo, und habe mich dann aber ganz bewusst dagegen entschieden, weil bei mir eine, ich will das Wort gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, was dann da draußen los ist, aber es steht bei mir eine Umpositionierung an, und zwar dieselbe, die schon seit Jahren eigentlich ansteht und die ich irgendwie immer wieder, teilweise ohne das zu merken, selbst sabotiere und darüber prokrastiniere. Und der Adventskalender ist absichtlich eben jetzt kein Tipps und Tricks Online-Kurs KI-Adventskalender geworden, weil ich was machen wollte, was eben auch besser zu meiner neuen Positionierung passt, die ich nächstes Jahr angehen will. Und deswegen ist es ein Adventskalender geworden mit tiefgehenden Reflexionsfragen für deinen achtsamen Business-Jahresabschluss, inklusive einiger Fragen, die dir helfen, auch schon mal kraftvoll ins neue Jahr zu starten und dir schon so ein bisschen Gedanken zu machen, was das nächste Jahr für dich und dein Business bringen soll. Das heißt, du bekommst bei meinem Adventskalender jeden Tag eine richtig coole Reflexionsfrage. Es gibt jeden Tag ein kurzes Video, die gehen so 3 bis 5 Minuten. Ich habe auch ein oder zwei, die gehen dann irgendwie 6 Minuten oder so. Aber die meisten gehen 3 bis 5 Minuten. Und zusätzlich zu diesen Reflexionsfragen gibt es dann auch jeden Tag auch noch ein kleines Geschenk. Und das liegt daran, dass ich vorher schon noch ein anderes Konzept für einen Adventskalender hatte und jetzt dachte, hey, ich kann noch beides kombinieren. Dann habe ich da beides drin, was ich eh machen wollte. Und das fand ich jetzt eine ganz süße Geschichte. Und wenn du Lust hast, dich da anzumelden, das Ganze nennt sich Business und Balance, dein achtsamer Jahresrückblick für Kopf, Herz und Erfolg, dann kannst du unter katharina-lewald.de/advent25, also 25 als Ziffern geschrieben, kannst du dich anmelden, kostet nichts. Es wird allerdings so sein, dass die kostenlose Variante, dass da die Türchen immer nur für 48 Stunden geöffnet sind und wenn du sagst, okay, ich möchte aber diesen gesamten Adventskalender immer und ewig sozusagen für mich verfügbar haben, ich will nicht den, in Anführungszeichen, diesen Stress haben, dass ich da irgendwie alle 48 Stunden mindestens reingucken muss, dann kannst du dir den auch kaufen für 24 Euro. Das muss ich noch anlegen, fällt mir gerade ein, das habe ich noch nicht angelegt auf Thrivecard, aber das mache ich noch. Und ja, es ist einfach so ein Adventskalender ist ein wahnsinnig großer Haufen Arbeit und ich denke, da steckt auch extrem viel Mehrwert drin. Und dass man das überhaupt kostenlos macht, ist eigentlich schon ziemlich cool. Und dann habe ich mir überlegt, okay, eigentlich wollte ich ursprünglich die Türchen sogar nur für 24 Stunden geöffnet halten und habe dann aber von einigen Leuten das Feedback bekommen, dass das dann doch sehr stressig werden kann. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja keinen Stress in der Adventszeit auslösen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, irgendwo muss man auch eine Grenze setzen, weil ich weiß ganz genau, wenn es überhaupt gar keine Ablaufdatum für das Türchen gibt, dann tragen sich ganz viele ein und gucken dann wahrscheinlich nie rein. Und das dafür ist es dann doch einfach zu viel Arbeit für mich, das alles aufzusetzen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du dabei sein willst, trag dich gerne ein. Ich packe den Link auch gerne in die Shownotes. Und kostet nichts. Jedes Türchen ist für 48 Stunden geöffnet. Die 48 Stunden waren dann quasi so ein bisschen mein Kompromiss. Und wenn du dann sagst, ich schaffe das nicht oder ich will, das sind coole Tipps, ich will das wirklich langfristig verfügbar halten oder so, dann kannst du dir auch diesen Adventskalender kaufen für 24 Euro. Genau. Jo, das ist das und dann kommen wir mal zum Thema des heutigen Tages. Ich glaube tatsächlich, die heutige Episode wird nicht ganz so lang sein, denn ich finde irgendwie, also ich habe jetzt sogar, ich mache das ja immer so, wenn ich mich auf Episoden vorbereite, dass ich mir erstmal meine ganzen Gedanken dazu aufschreibe und dann gehe ich in ChatGPT und sage, was kannst du noch ergänzen? Und manchmal sind da echt gute Sachen dabei, auf die ich so gedanklich gar nicht gekommen wäre, aber das ergänzt dann immer noch so ein bisschen meine persönliche Erfahrungsexpertise mit ja einfach allgemeingültigen Wissen, sage ich jetzt mal. Und bei YouTube fand ich das jetzt nicht so. Also bei YouTube hat er mir auch ein paar Sachen gesagt, wo ich jetzt finde, nee, sehe ich nicht so, habe ich dann auch weggelassen. Und vor allem, was ich ja gemacht habe in diesen 3 Episoden, ne, wir hatten ja erst das Thema Bloggen, dann das Thema Podcast und heute das Thema YouTube als Longform-Content-Kanal. Was ich gemacht habe in diesen Episoden ist, ich habe jetzt spezifische Vor- und Nachteile der jeweiligen Plattformen mir überlegt. Und wenn dann ChatGPT zum Beispiel sagt, ja, YouTube-Videos sind super für Evergreen-Content, dann denke ich mir so, das ist bei Podcasts und bei Blogartikeln meiner Meinung nach auch so. Also meine Podcast-Episoden von früher werden auch immer noch gehört. Meine Blogartikel, die ich vor Jahren teilweise geschrieben habe, werden auch immer noch gelesen. Also da finde ich, es ist jetzt kein YouTube-spezifischer Vorteil. Deswegen habe ich sowas dann immer weggelassen, weil das eigentlich auf alle Kanäle zutrifft. Das ist dann eher sozusagen die Art des Contents. Also wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe mit meinem Jahresrückblick, dann kann es sein, dass der in 5 Jahren nicht mehr gelesen wird, weil der einfach dann alt ist und sich dafür keiner mehr interessiert. Dann liegt es aber eher am Thema selbst und nicht am Content-Kanal, dass dieses Thema vielleicht einfach nicht mehr so relevant ist. Oder mal gesetzt dem Fall, du würdest auf deinem Blog Nachrichten aus deiner Branche posten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nachrichten, also Nachrichten sind einfach immer tagesaktuell relevant oder vielleicht ein paar Tage lang und danach interessieren die meist keinen mehr, weil es einfach dann schon wieder so viele neue Nachrichten gibt und die haben halt eine Ablaufzeit und das liegt dann aber an der Content, also am Thema des Contents und nicht am Content-Kanal. Genau. Also heute sprechen wir über das Thema YouTube und da kann ich ja nun zumindest ein kleines bisschen, ein kleines bisschen Erfahrungswert auch reingeben, weil ich ja dieses Jahr auch einige YouTube-Videos schon produziert habe. Und wir starten mal wieder mit den Vorteilen. Also, was wir natürlich bei YouTube haben, wir haben mit YouTube, und vielleicht noch ganz kurz, bevor ich anfange, sorry, wenn ich das nochmal einwerfen muss, aber warum reden wir hier über YouTube? Weil wir haben ja vorher gesprochen über Blog und über Podcast und jetzt reden wir über eine Plattform. Ne? Und das liegt einfach daran, dass wenn du Longform-Videos machen willst, dann ist YouTube eigentlich im deutschsprachigen Raum die Plattform, meines Wissens, weil wir reden über Longform. Wir reden über 10, 15 Minuten oder längere Videos. Wir reden nicht über Short-Videos, die wir auch als Reels oder bei TikTok oder bei YouTube-Shorts nutzen, sondern wir reden ja über Longform-Content. Und wenn du jetzt, also du kannst natürlich auch Videos aufnehmen und die einfach auf deinen Blog einbinden sozusagen, aber da, das bringt dann einfach nicht so viel, weil dann musst du ja doch wieder dafür sorgen, dass Leute auf deinen Blog kommen und dann hast du eigentlich als Content-Kanal eher einen Blog. Und was eben der Vorteil von YouTube ist und weswegen ich hier auch über YouTube als Plattform spreche und nicht über Video sozusagen als Medium, ist, dass YouTube einfach eine riesige Suchplattform ist mit bereits vorhandenen Menschen, die nach Dingen suchen. Und deshalb sind wir auch schon beim ersten Vorteil angekommen von YouTube. Und deshalb würde ich empfehlen, also wenn du Longform-Videos machen willst, dann würde ich es auf jeden Fall auf YouTube machen. Eine Zweitverwertung auf dem Blog oder auf der Website ist dadurch ja nicht ausgeschlossen. Aber wenn, dann würde ich YouTube als Plattform nutzen und würde dort raufgehen. Und das ist auch übrigens spannend, weil das ist auch ein Unterschied zu Blog und Podcast. Weil ein Blog ist ja in der Regel, wenn ich von Bloggen spreche, dann meine ich einen Blog, den du selbst hostest auf deiner eigenen Website. Natürlich gibt es auch Blog-Plattformen, wo du dann wieder auf einer externen Plattform quasi bloggen würdest. Also das kann man auch als Zweitverwertung wieder machen, aber wenn ich von Bloggen rede, rede ich natürlich von einer eigenen Plattform, die man selbst hostet, wo man selber die Hoheit drüber hat, sage ich jetzt mal. Und beim Podcast ist es ähnlich. Wir brauchen natürlich einen Podcast-Hoster, so wie in meinem Fall ist es ja Podigy. Und wir brauchen diesen Hoster, um dort unsere Audiodateien hochzuladen, damit die dann in alle möglichen Kanäle reingepusht werden, ja, oder verteilt werden. Und so gesehen ist ja der Podcast irgendwie, also es ist nicht wirklich unsere eigene Plattform, weil ja alles über diesen Audio-Hoster läuft, aber irgendwie auch doch, weil es da keinen Algorithmus gibt, der sozusagen als Türsteher fungiert und dafür sorgt, wer meine neue Podcast-Episode ausgespielt kriegt und wer sie nicht ausgespielt kriegt. Wenn du diesen Podcast abonniert hast, und das hoffe ich natürlich sehr, wenn nicht, dann mach es bitte, weil dann kriegst du immer alle neuen Episoden reingespielt und das ist eben der Vorteil über diesen Podcast-Hoster, dass du dann diese Episoden auch in deinen Feed automatisiert reingespielt bekommst. YouTube ist von diesen drei Content-Kanälen eigentlich der einzige Kanal, der eine eigene externe Plattform mit einem Algorithmus ist, der dir Grenzen setzt darin, wie viele Menschen nachher auch wirklich deine Videos sehen. Aber dazu kommen wir noch. Nur ich will nochmal den Unterschied zwischen Bloggen, Podcast und Video oder YouTube an der Stelle betonen. Bloggen als selbstgehosteter eigener Blog, als komplett eigene Plattform mit eigener Hoheit. Dann eben Podcast mit schon eigener Hoheit, weil ich meinen Podcast ja auch auf meiner Website einbinden kann und so, aber wo wir eben diesen externen Dienstleister, diesen Hoster brauchen, um dort eben unseren Podcast zu hosten und dass die Episoden in die verschiedenen Podcast-Dienste geteilt werden. Und YouTube hingegen wiederum als wirkliche externe Plattform mit Algorithmus, die ganz viel mitredet bei der Frage, wie viele Leute überhaupt deine Videos sehen, ja? Aber wir sind ja noch bei den Vorteilen. Nichtsdestotrotz ist YouTube einfach eine riesengroße Suchplattform mit bereits vorhandenen Interessenten. Das heißt, es ist eine riesige Plattform, die bereits Aufmerksamkeit hat, weil die Menschen dort sowieso schon sind. Und ich habe übrigens neulich gelesen, das muss ich mal ganz kurz verifizieren, ob das stimmt. Und zwar habe ich neulich gelesen, wie viele Videos am Tag, nicht gelesen, stimmt gar nicht, ich habe es gehört in einem Podcast. Ich will das jetzt nicht ungeprüft weitergeben. Also da wurde darüber gesprochen, wie viele Videos an einem Tag bei YouTube hochgeladen werden. Und ich glaube, sie haben gesagt 30 Millionen. Möchte ich behaupten. Ich meine, sie haben gesagt 30 Millionen Videos. Also ob das jetzt stimmt 100%, kann ich jetzt nicht verifizieren auf die Schnelle. Aber ich möchte behaupten, mir die Zahl 30 Millionen gemerkt zu haben pro Tag. Und wenn das stimmt, what the fuck, also das ist schon echt extrem viel. Das heißt, wir haben natürlich auch eine hohe Konkurrenz und so weiter, aber da sind schon Menschen. Das ist halt ein ganz großer Vorteil. Du musst sozusagen zwar gute Videos machen, damit die dann deine Videos gucken und die dann auch auf dich aufmerksam werden, aber sie sind schon da. Du musst nicht, wie bei einem Podcast zum Beispiel, selber dafür sorgen, dass die Leute deinen Podcast irgendwie überhaupt finden und so weiter. Und Podcast ist auch, da haben wir auch in der letzten Episode ja drüber gesprochen, eine Plattform oder ein Content-Kanal, wo es doch schwieriger ist, neue Leute auf sich aufmerksam zu machen, weil in diesen Podcast-Charts man eigentlich keine wirkliche Chance hat. Warum? Das habe ich ja in der letzten Episode besprochen. Und da kannst du gerne nochmal reinhören, falls du es nicht gehört hast. Und da würde ich sagen, ist die Chance bei YouTube bisschen höher vielleicht. Aber auf jeden Fall großer Vorteil von YouTube, riesige Suchplattform. Es gibt bereits vorhandene Interessenten. Und zweiter Vorteil von YouTube, die Videos von YouTube, die ranken auch bei Google. Ich glaube, YouTube gehört ja auch zu Google. Und das heißt, wenn du nach Themen suchst und du hast Videos auf YouTube, die für bestimmte Suchbegriffe optimiert sind, dann ist die Chance gut. Das heißt nicht, dass du automatisch dann bei Google angezeigt wirst, wenn jemand nach deinem Suchbegriff sucht, aber die Chance ist auf jeden Fall da. Die Chance, dass diese Podcast-Episode, die du jetzt gerade hier hörst, bei Google angezeigt wird, ist praktisch null. Weil Google einfach Podcast-Episoden so nicht indexiert. Natürlich könnte ich auch, also die werden wahrscheinlich irgendwie indexiert, aber die tauchen nicht vorne in den Suchergebnissen auf. Und ich könnte jetzt natürlich einen Blogartikel schreiben zu dem Thema der heutigen Episode und könnte dort die Episode einbinden und so weiter. Das ist alles klar. Und dann hätte ich, wenn ich diesen Blogartikel optimiere, dann hätte ich da natürlich auch eine Chance zu ranken. Aber die Podcast-Episode als solche, ohne jetzt mit einem textlichen Unterbau, sage ich jetzt mal, wird nicht ranken bei Google. Nicht so, dass man darüber Traffic bekommt. Und Videos hingegen haben da aber eine gute Chance. Also du hast das vielleicht auch schon mal festgestellt, wenn man zum Beispiel sowas googelt wie schärft man ein Messer? Ja, ist zum Beispiel eine Sache, die ich irgendwann mal gegoogelt habe. Dann kommt da halt relativ weit oben eben ein YouTube-Video, wo du eine Anleitung hast. Und für sowas ist es natürlich dann auch super gut geeignet, ne? Also Videos ranken auch bei Google, wenn sie entsprechend optimiert sind auf Suchbegriffe. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Das ist ein Vorteil, den wir natürlich auch bei Blogs haben, weil Blogs auch bei Google ranken, Podcast-Episoden hingegen nicht. Und deswegen habe ich das auch als Vorteil hier mit aufgenommen. So, dann, was ist noch ein Vorteil von YouTube? Wir haben natürlich einen sehr großen Vertrauensaufbau. Ich habe ja, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon gesagt, dass ich persönlich immer finde, dass Video so den größten Vertrauensaufbau-Effekt hat, weil wir die Person, also wir lesen nicht nur den Text und ganz ehrlich, geschriebene Texte sind sowieso nie, wie man spricht, sondern wenn wir Texte schreiben, dann kommt da meistens was ganz anderes raus. Da benutzen wir teilweise sogar andere Wörter, habe ich neulich gelesen, als wir benutzen würden, wenn wir sprechen. Das heißt, Texte können natürlich auch Vertrauen aufbauen, wenn du da auch sehr persönlich wirst und so weiter. Aber das würde ich sagen, vom Vertrauensaufbau her ist das Niedrigste. Dann würde ich sagen, kommt Podcast bzw. Stimme, also reiner Audio-Content. Du hörst gerade meine Stimme, du siehst mich aber nicht. Und dann kommt Video, würde ich jetzt sagen. Also weil bei Video, da sehe ich dich, ich höre dich, ich kann deine Körpersprache, deine Mimik, Gestik, kann ich alles. Und wir Menschen, da passiert ja ganz viel, was wir so bewusst gar nicht wahrnehmen. Wenn wir Menschen sehen und hören können, dann passiert ja ganz viel unterbewusst, wie wir die Person noch einschätzen und so, was wir aktiv gar nicht so beeinflussen können und ne, gar nicht so bemerken. Und das geht halt nur, wenn wir auch ein Bild dazu haben, quasi. Und deswegen würde ich sagen, YouTube oder Videos, Longform-Videos, größter Vertrauensaufbau, weil man dich auch sieht, weil der Content, weil wir reden ja hier von Longform-Content, auch tiefgehender ist und länger ist und nicht nur so ein kurzes 30-Sekunden-Ding, ja. Und durch die visuelle Präsenz wirkt das auch so wie eine Expertin oder ein Experte auf der Bühne, in Anführungszeichen. Ja? Und vielleicht ist es dir mal aufgefallen, das finde ich ganz spannend, da sind wir noch mal kurz beim Thema Shorts, Videos, Reels, TikToks und so. Man sieht sehr häufig Menschen dort, die in die Kamera quatschen, einfach so Talking-Head-Video-mäßig. Und die haben dann immer so ein kleines Mikrofon in der Hand. Und ich finde das immer witzig, weil das sind ja eigentlich Ansteckmikrofone. Die sind ja eigentlich dafür da, häufig, dass man die an seine Kleidung befestigt und an seiner Kleidung befestigt und dass man dann dort einfach mit beiden Händen frei, dass man beide Hände frei hat und dann spricht und dann hat man eben einen besseren Ton, als wenn man jetzt nur die Handykamera verwendet beim Film. Und man sieht aber ganz oft Menschen, die dieses mini kleine Mikrofon entweder doch in die Hand nehmen, sodass sie dann nur noch eine Hand frei haben, oder man sieht Menschen, die zum Beispiel diese Ansteckmikrofone auf einen Kochlöffel stecken und dann den Kochlöffel wie ein Mikrofon halten und dann dort reinquatschen. Jetzt habe ich am Anfang gedacht, vielleicht liegt das auch daran, dass manchmal, ne, wenn die Ansteckmikrofone an der Kleidung klemmen, dass die auch so ein bisschen rascheln dann manchmal, wenn die Kleidung daran reibt oder so. Und neulich habe ich aber irgendwo gelesen, dass das auch daran liegt, dass die Person, die das Mikrofon in der Hand hat, der weisen wir unterbewusst immer eine gewisse Expertise zu, weil wir das gewöhnt sind, wenn jemand auf einer Bühne steht und redet und ein Mikrofon in der Hand hat, dann müssen wir zuhören. Ja, dann hat die Person irgendeine Art, irgendwie irgendeine Expertise, eine gewisse Autorität. sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass es auch das ein Grund ist, dass die Menschen merken, also ich fühle mich auch anders, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe und reinspreche, als wenn ich jetzt ein Ansteckmikro dran habe. Und ich glaube, noch ein Grund ist, dass viele nicht wissen, wohin mit ihren Händen. Das geht mir auch immer so. Ja, wenn ich jetzt beide Hände frei habe und ich mache einfach ein Video, wo ich nur in die Kamera quatsche. Klar, manchmal nutze ich Mimik und Gestik, das siehst du jetzt nicht, aber ich wedle hier jetzt auch gerade ganz verrückt mit den Händen hin und her. Aber je nachdem, wie das Video wirken soll, will man vielleicht ja auch gar nicht so viel mit den Händen machen und das nicht so hektisch wird oder so. Wir reden immer noch von Talking-Head-Videos, ne? Also von Videos, wo man einfach nur in die Kamera spricht. Und das mag sicherlich auch ein Grund sein. Aber tatsächlich glaube ich, dass dieser Grund, warum halten wir das Mikrofon dann doch wieder in der Hand, obwohl es ein Ansteckmikrofon ist, dass es wirklich ist, erstens, ne, wer das Mikrofon in der Hand hat, wer da reinspricht, der hat sozusagen eine gewisse Autorität, weil er das Mikro hat. Und wer das Mikrofon hat, dem hören wir zu. Und für die Person, die es aufnimmt, halt, dass man sich auch anders fühlt, wenn man es in der Hand hat und dort reinspricht. Spannender Sidequest, sage ich jetzt mal, die wir hier kurz aufgemacht haben. Aber das wollte ich kurz erzählen, weil ich ganz lange irgendwie immer dachte, warum haben die immer diese winzigen Mikrofone in der Hand? Ich verstehe es nicht. Warum stecken die sich das nicht an die Kleidung? Ich sehe doch, dass es ein Ansteckmikrofon ist. Und ja, das sind, glaube ich, so mit die Gründe. Und das finde ich auch sehr spannend. Also, der größte Vertrauensaufbau sind Videos, weil man dich auch sieht und weil es eine visuelle Präsenz gibt. Du wirkst wie eine Expertin oder ein Experte auf der Bühne, in Anführungszeichen. Und besonders groß der Vertrauensaufbau bei Longform-Video. Also, wo wir nicht nur Kurzsekunden sehen, Short-Videos, die nur ein paar Sekunden gehen oder eine halbe Minute oder so, sondern wo man dich auch länger reden hört und ja, wo man einfach dich als Mensch noch mehr wahrnehmen kann. So, dann noch ein Vorteil von YouTube. Wir können hier Leads generieren über klickbare Links in der Infobox. Und das ist ja ein großer Nachteil von vor allen Dingen Podcasts. Bei Blogs ist es auch kein Problem, da klickbare Links einzufügen. Bei Podcasts ist es wiederum blöd, weil klar kann ich in die Shownotes Links packen, aber die meisten Leute gehen da nicht rein, weil wir ja diesen Medienbruch haben. Das habe ich auch schon in der Episode über Podcasts erzählt. Also falls du die noch nicht gehört hast, hör doch nochmal rein. Und das ist eben das Schöne bei YouTube-Videos. Da haben wir diese Infobox unter jedem Video und da die Links, die wir dort einfügen, sind klickbar. Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe so ein Tool, das heißt irgendwie Switchy oder so. Und das habe ich mir mal irgendwie bei, wie heißt diese Seite, wo immer diese ganzen Deals sind für Tools und so. Keine Ahnung, ich gehe da nicht so oft drauf. Aber ich habe mir das mal irgendwann dort geholt. Und damit kann man halt solche trackbaren Links praktisch machen. Und ich habe zwar auch ein WordPress-Plugin auf meiner Website, wo ich das auch mitmachen kann. Aber ich fand das jetzt halt mit so einem extra Tool ganz gut, weil dieses in WordPress bei mir, das hat schon, oh, da sind schon hunderte Links drin. Das sind ja auch eher so, ja, es sind so Weiterleitungslinks, ne? Und dann kann man dort diese Links erstellen. Ich habe dann diese ganzen Links unter meinen YouTube-Videos gepackt, um sehen zu können, wie viele Leute tatsächlich unter meinen Videos in die Infobox gehen und sich dann dort durchklicken, zu meinen Freebies zum Beispiel. Und das machen Leute. Also ich habe jetzt nicht so viel Traffic auf meinen Videos, dass ich jetzt sagen kann, wie viele das sind und dass es irgendwie mega gut ist oder so. Aber es geht auf jeden Fall. Wir können klickbare Links in diese Infoboxen packen und dadurch können Leute in unsere E-Mail-Liste sich eintragen, unsere Produkte kaufen, auf unsere Website gehen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall gut. So, und wir können übrigens dort unten auch, was ich jetzt auch bei vielen gesehen habe, das scheint jetzt auch neu zu sein, dass das viele das, also die großen YouTuber in Anführungszeichen, das jetzt alle machen, dass die in ihrer Infobox auch nochmal ein weiteres Video verlinken und sagen, hey, wenn dir dieses Video gefallen hat, guck dir dieses Video auch noch an. Weil natürlich die Watchtime wichtig ist auf YouTube, ne? Also je mehr die Menschen von dir und deinem Content schauen bei YouTube, desto besser ist das wiederum für dich, dass der Algorithmus sagt, boah, die Leute gucken da immer voll viel bei der Katharina. Wenn die ein Video macht mit 20 Minuten, dann gucken die 15 Minuten davon. Das ist super, da müssen wir mehr Leuten diese Videos zeigen, ja? So, wie das zu schaffen, ne? Dass die Leute von 20 Minuten dann auch 15 Minuten gucken im Schnitt, das ist natürlich eine andere Geschichte, weil dafür muss man dann eben die YouTube-Videos auch so bauen, dass die Leute auch dranbleiben. Und das ist dann wieder nicht so einfach, aber dazu kommen wir gleich. Wir sind nämlich noch bei den Vorteilen, aber Lead-Generierung über klickbare Links in der Infobox ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und dann habe ich noch einen Vorteil mir aufgeschrieben, nämlich, dass Videos grundsätzlich natürlich super sind für Content-Recycling über Social Media. Weil in Social Media ja mittlerweile ohne Video gar nichts mehr geht. Übrigens, YouTube ist für mich keine Social-Media-Plattform, sondern eher eine Suchmaschine. Ja, man kann da zwar Kommentare schreiben, aber das ist jetzt nicht so der Haupt, sag ich mal, Anreiz, warum wir auf YouTube gehen, sondern wir gehen auf YouTube vor allem, wenn, denke ich, also meiner Erfahrung nach und alle Leute, die ich kenne, gehen da jetzt nicht drauf, um mit Leuten zu chatten oder irgendwie sozial mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, sondern eher zum Konsumieren von Videos. Und deswegen sagt man eigentlich, dass YouTube eine Suchmaschine ist und kein Social-Media-Kanal. Und in den Social-Media-Kanälen wiederum, also Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, da geht ja ohne Video eigentlich fast gar nichts mehr. Und deswegen ist es natürlich cool, wenn du Longform-Videos machst, dass du daraus dann wieder kürzere Videos für Social Media machen kannst. Also du kannst es sehr gut recyceln. Blogartikel können wir auch gut recyceln, aber natürlich nicht in Videos. Ne? Da müssen wir dann einen Karussellpost draus machen oder vielleicht kann man auch mal was davon mit in die Story übernehmen. Wobei Story ist auch eher wieder Foto und Video. Das heißt, ne, wir müssten dann uns wieder aufnehmen, wie wir zum Podcast, zum Blog-Thema was in die Kamera quasseln. Von daher ist Longform-Video eigentlich für Social-Media-Content-Recycling, würde ich sagen, fast am besten geeignet. Bei Podcast-Episoden würde ich sagen, ist es am schwierigsten, weil natürlich kann ich jetzt ein kleines, in Anführungszeichen, Video machen mit einem Standbild und kann dann einen Teil vom Podcast, den man dort hört, hinterlegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bezweifle so ein bisschen, dass darüber viele Leute dann in den Podcast reinhören. Also weil wir auch da wieder diesen Medienbruch haben, ne? Wenn ich gerade durch die Instagram-App scrolle, erstmal kann ich unter den Instagram-Beiträgen ja auch gar nicht direkt auf eine Podcast-Episode verlinken, was ja an sich schon blöd ist, weil ja bei Instagram außer im Profil keine klickbaren Links möglich sind. Aktuell muss man sagen, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber aktuell ist es eben so. Und letzten Endes sind ja die Social-Media-Plattformen auch gar nicht scharf drauf, dass die Leute auf eine andere Seite klicken. Und das ist ja bei YouTube genauso. YouTube will ja nicht, dass die Leute in deiner Infobox auf deinen Link klicken zu deinem Freebie oder deiner Website. YouTube will ja, dass die Leute auf YouTube bleiben, weil sie mit Werbeeinnahmen einfach Geld verdienen. Und das muss man sich einfach immer wieder klar machen, auch auf Social Media, dass es immer benachteiligt sein wird, wenn du die Leute von der Social Media Plattform auf deine eigene Plattform holst, weil die wollen das eigentlich gar nicht, ne? So, und trotzdem, Video ist super für Content Recycling über Social Media. Und gerade wenn man viel Social Media machen will, Bock hat auf Social Media, dann sollte man, finde ich, immer drüber nachdenken, ob wir nicht eine Longform-First-Content-Strategie oder Video-Longform-First-Content-Strategie fahren, weil wir daraus dann wiederum Social Media-Beiträge machen können. Wenn die dann aber in Social Media wieder ranken sollen, dann müssen die Ausschnitte aus den Videos, aus den Longform-Videos natürlich entsprechend gut sein. Also mir fällt immer mehr auf, und das sieht man natürlich bei den großen Superstars wie Taylor Swift oder so, ne? Die hat ja zum Beispiel auch in ihrem Musikvideo zu The Fate of Ophelia, da hat die ja so einen kleinen Dance eingebaut. Und das war ja klar, dass es ein TikTok-Dance ist. Also, dass das so gemacht ist dafür, dass die Leute das auf TikTok dann nachtanzen. Ja, und so ist es auch gekommen. Und ähnlich wie Taylor Swift das in ihren Videos macht, damit die Leute auf TikTok die Tänze nachtanzen, müsste man es eigentlich auch machen, wenn man jetzt zum Beispiel Longform-Videos aufnimmt, dass man hin und wieder mal irgendeine Stelle raushaut, die man bewusst einbaut, weil man sagt, daraus möchte ich später nachher einen Social-Media-Clip machen. Weil wenn ich jetzt so hier zum Beispiel ganz entspannt in mein Mikrofon reinquatsche, dann kommt nicht unbedingt etwas raus, wo ich auf den Punkt irgendetwas zum Beispiel Provokatives sage oder irgendetwas sage, wo vielleicht die Meinungen auseinandergehen und dann eine Diskussion entsteht. Und das ist ja etwas, was wir in Social Media wieder brauchen, diese, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, wenn du da einfach nur sagst, ja, das ist alles ganz toll, naja, da wird halt keiner irgendwie drauf reagieren. Wenn du sagst, das ist alles scheiße und blablabla, dann kannst du davon ausgehen, dass da Leute irgendwie sich dann mit dir ärgern über Sachen oder komplett anderer Meinung sind und drauf reagieren und so weiter. Deswegen ist mir das in Social Media ja auch alles zu negativ und ich versuche mich da so ein bisschen fernzuhalten, soweit das möglich ist, denn es ist natürlich als Online-Unternehmerin nicht 100% möglich oder sehr, sehr schwierig, komplett ohne Social Media auszukommen. Aber das ist eben der Grund dafür, warum ich sage, wenn man das machen will, also wenn man die Longform-Videos von YouTube auch in Social Media nutzen will, dann würde ich persönlich immer überlegen, wenn ich die Kapazitäten habe dafür, wie kann ich in die Videos auch, also in die Longform-Videos irgendwie provokante Aussagen oder einfach so ein paar Stellen einbauen, wo man so sehr bap, bap, bap auf den Punkt ein paar Sätze hintereinander raushaut, damit man das dann wieder schön für Social Media rausschneiden kann. Manchmal passiert das auch natürlich, einfach während wir quasseln, aber in der Regel glaube ich, dass die meisten Menschen das nicht so natürlicherweise machen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob deutlich jüngere Menschen als ich, die vielleicht schon auch aufgewachsen sind mit diesem ganzen Social Media Gedöns, ob die das nicht vielleicht mittlerweile schon absichtlich, die machen das schon von sich aus auf natürliche Weise, weil die das so kennen, dass so in Social Media kommuniziert wird. Die hauen dann vielleicht schon so ein paar Sätze raus, die ein gutes Social Media Video machen in einem Longform Video, weil sie vielleicht schon so drauf getrimmt sind, so sprechen zu müssen oder so Content machen zu müssen, weil sie wissen, nur solcher Content kommt überhaupt noch an. Das kann sein, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in dem Alter bin. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Also, dass Menschen, die heute, weiß ich nicht, Anfang 20 sind oder so, die vielleicht auch Longform-Videos auf YouTube machen, dass die das schon mitdenken und schon automatisch vielleicht manchmal Sachen sagen, die sich dann super eignen, um daraus ein kurzes Video für Social Media zu machen, ohne dass sie jetzt bewusst drüber nachdenken müssen. Ich müsste bewusst drüber nachdenken, müsste das planen und müsste das halt einbauen ins Video, ins Longform-Video. Ich könnte mir vorstellen, dass junge Menschen, also sehr junge Menschen, das gar nicht mehr so machen müssen. Okay, das waren tatsächlich schon die Vorteile. Es sind eigentlich gar nicht so viele, erstaunlicherweise, aber es sind halt sehr große Vorteile. Wir haben eine riesige Suchplattform mit YouTube mit bereits vorhandenen Interessenten. Die Videos ranken auch bei Google. Wir haben großen Vertrauensaufbau. Wer das Mikro hat, ne, der kriegt eine gewisse Autorität zugesprochen. Weil man dich eben auch sieht, kann man das Vertrauen schneller aufbauen. Wir haben Lead-Generierung über klickbare Links in der Infobox. Und wir können Videocontent super für Social-Media-Kanäle recyceln. Mit etwas Vorarbeit gedanklicher, die wir vielleicht noch mit einbauen. Kommen wir zu den Nachteilen. Und das ist jetzt auch der erste Nachteil, ist der erste, der mir aufgefallen ist, weil das auch daran liegt, dass ich ja dieses Jahr ein paar Erfahrungen mit YouTube gemacht habe und einfach gemerkt habe, so, wow, es ist wirklich sehr aufwendig. Und das ist auch der erste Nachteil. Ich finde, es ist, wenn du kein Team hast, also wenn du alles alleine machst, vom Themen überlegen bis zum Schneiden und Veröffentlichen der Videos, ist es extrem zeitaufwendig. Ja, du musst dir immer vorstellen, du musst ja das Video nicht nur aufnehmen. Du musst ja vorher überlegen, was ist mein Thema, was will ich da überhaupt sagen, musst dir Notizen machen. Die meisten Videos, die bei YouTube, gut, das kann ich jetzt nicht so sagen, ich gucke nicht so viele YouTube-Videos und ich weiß natürlich nicht, was bei YouTube alles rankt. Ich wollte gerade sagen, die meisten Videos sind sehr so Sätze, die zusammengeschnitten werden, wo man sehr auf den Punkt kommt. Also da könnte ich jetzt nicht wahrscheinlich ein Laber-Video machen, wo ich irgendwie eine Stunde lang über YouTube-Videos als Content-Kanal rede. Da würde sich wahrscheinlich keiner eine Stunde das Video irgendwie angucken. Außer es ist super aufwendig produziert mit ganz vielen Schnitten und so weiter und so weiter. Wenn du aber Leute hast, die das für dich machen, dann ist es halt auch teuer, weil die Leute müssen ja bezahlt werden. Also der Aufwand, der in einen so ein YouTube-Video fließt. Und ja, es mag Ausnahmen geben, wo wenig Aufwand dann auch trotzdem zu viralen Videos geführt hat. Aber ich würde mal behaupten, wenn man sich jetzt auch die ganzen großen, bekannten deutschen YouTuber anguckt, und wie gesagt, ich gucke nicht viel auf YouTube, aber so 2, 3 kenne ich auch, wo ich ab und zu mal reinschaue, das sind dann schon sehr hochwertig produzierte Videos auch, ne? Und das sieht man einfach, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Das heißt also, wenn du wirklich hochwertig produzierte, gute Videos machen willst, dann ist es mit Team relativ teuer, weil die ganzen Arbeitsstunden bezahlt werden müssen. Wenn du es selber machst, ist es sehr zeitaufwendig und du musst den Skill ja erstmal haben. Also du musst ja erstmal wissen, wie bearbeite ich so ein Video, wie nehme ich das auf und so weiter. Ne? Also da steckt auch viel Zeit drin und viel, was man lernen muss, wenn man das eben nicht von Haus aus schon gelernt hat. Ja, der nächste Nachteil ist, wir brauchen für Videos ein Videosetup. Ne? Wir brauchen gutes Licht, wir brauchen gutes Mikrofon, wir brauchen einen aufgeräumten Hintergrund, wir brauchen einen Hintergrund, der einigermaßen vernünftig aussieht. Und natürlich kannst du auch in Anführungszeichen kleiner anfangen. Und natürlich gibt es bestimmt auch Kanäle, die gute View-Zahlen haben ohne dieses ganze Kladderadatsch. Aber ich sag mal, die Menge der Videos, die bei mir im Feed auftauchen, die mir auch empfohlen werden, das sind alles wirklich hochwertig produzierte Videos. Also da sehe ich keinen, der mit der Handykamera durch den Park läuft und da irgendwas reinquatscht. Der müsste schon was Krasses sagen, dass so ein Video dann viel Aufmerksamkeit bekommt. Dieses hochwertig produzierte ist natürlich auch nicht für jeden so einfach zugänglich und dementsprechend findet da natürlich auch ein Wettbewerb statt, würde ich sagen. Also wir brauchen ein Videosetup, selbst wenn es jetzt nicht die perfekte, ich habe ja auch keine super krasse Kamera oder so, ich nehme das ja auch mit meinem Handy meistens auf oder mit der Webcam und das ist auch alles nicht empfohlen von YouTube-Experten, ne? Man soll schon, man kann damit anfangen, aber später, wenn man es weitermacht und sich professionalisiert, dann, ne, die meisten, die ich kenne, die ich gucke, die nutzen alle richtig gutes Equipment und ja, natürlich reicht es, wenn du erstmal mit einer Kamera anfängst und einem einigermaßen guten Mikrofon und ein bisschen Licht, klar, keine Frage, aber trotzdem brauchst du in irgendeiner Form ein Videosetup, also du brauchst irgendwie ein Ort, wo du dich hinsetzen oder hinstellen kannst, was einigermaßen ordentlich aussieht, sag ich mal. Und brauchst eine Kamera und all diese Dinge. Ne? So, das ist eben einfach auch Fakt. Man braucht ein Video-Setup. So, dann, was ich auch noch als Vorteil, als Nachteil, Entschuldigung, sehe, ist ein sehr starker Performance-Druck. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, als ich sagte, dass YouTube von diesen drei großen Content-Kanälen eigentlich die einzige Plattform mit Algorithmus ist, die darüber bestimmt, ob jemand deine Videos sieht. Und das bedeutet, dass es sehr stark auch davon abhängt, wie gut du deine Videos für den Algorithmus, sage ich jetzt mal, optimierst, ob die Videos Reichweite und Aufmerksamkeit und Klicks bekommen und Views oder eben nicht. Und das ist bei YouTube eben, und das kann ich auch ein Lied von singen, weil ich habe ja auch dieses Jahr ein paar Videos gemacht, hängt sehr stark von Titel und Thumbnail ab. Also jeder, der sich mit YouTube ein bisschen beschäftigt, und ich bin da ja keine Expertin, aber jeder, der mit YouTube anfängt, wird sehr schnell mitbekommen, wie extrem wichtig der Videotitel und das Thumbnail sind, also dieses kleine Vorschaubild, weil dadurch letzten Endes die Leute klicken oder nicht. Und was erfolgreiche YouTuber machen und was ich natürlich auch gemacht habe jetzt dieses Jahr, ich gucke halt, welche Videos von anderen Leuten gut laufen. Da gibt es auch so ein Tool, das heißt VidIQ, dann kann man halt sehen sozusagen, wie gut Videos gelaufen sind. Und die Videos, die überdurchschnittlich gut gelaufen sind, da guckt man sich dann praktisch den Titel und das Thumbnail an. Und dann, imitiert man das sozusagen. Also ich habe zum Beispiel ein Video, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, irgendwie, da steht auf dem Thumbnail irgendwie drauf, also da sind so kleine Männchen drauf und dann ist da so ein Pfeil drauf und das sieht aus, als ob da eine Tafel im Hintergrund ist, so ein bisschen. Das habe ich bei Alex Hormozi zum Beispiel gesehen. Also ich hatte einen Titel und ein Thumbnail gesehen von einem Video von ihm, was ich dann so ein bisschen für mich übernommen habe. Inhaltlich, ich habe sein Video nicht geguckt, ich weiß nicht, worüber er gesprochen hat in seinem Video, ist mir auch völlig egal. Ich wollte über mein Thema sprechen. Das heißt, ich habe mir dann immer das Thema überlegt und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, welcher Videotitel und Thumbnail würde jetzt gut passen zu dem, worüber ich sprechen will. Oder man kann es natürlich auch umgekehrt machen und sagen, ich lasse mich inspirieren, ich suche mir Titel-Thumbnail-Kombinationen, die ich cool finde, wo ich selber vielleicht auch klicken würde und dann mache ich ein Video, was dazu passt. Ne? Mein Tipp ist dann eben immer, sich nicht das Video dazu anzugucken von der anderen Person, weil dann besteht natürlich sehr die Gefahr, auch wenn man es vielleicht nicht will, dass man dann doch sehr schnell dann Inhalte dort wiedergibt, die man dort im Video gesehen hat. Das wollen wir natürlich nicht. Also es geht nicht darum, Videos zu kopieren, sondern es geht um das sogenannte Packaging, also der Titel und das Thumbnail und auch, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der Hook. Und das sind so die ersten 20, 30 Sekunden im Video. Und diese drei Dinge, also Titel, Thumbnail und Hook oder Introduction oder wie auch immer man es nennen will, die bestimmen darüber, ob deine Videos überhaupt geguckt werden. Und die müssen gut sein. Das heißt, erfolgreiche YouTuber, die verbringen extrem viel Zeit mit Titel- und Thumbnail-Recherche und gute Hooks zu schreiben. Und danach ist es ein bisschen entspannter, weil wenn du das erstmal geschafft hast, klar musst du auch gucken, dass die Leute dann dranbleiben, wenn sie erstmal angefangen haben, dein Video zu gucken. Aber die ersten 30 Sekunden sind dann oft entscheidend, weil dann die Leute oft schon sagen, nee, klicke ich wieder raus, das interessiert mich jetzt nicht oder so, ne? Und dieser Performance-Druck ist auf jeden Fall da, weil natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, also was ich neulich gehört hatte, war 30 Millionen Videos pro Tag auf YouTube werden hochgeladen. Und dementsprechend ist die Konkurrenz natürlich auf jeden Fall da. Und wenn du halt immer gucken musst, was andere so für Titel und Thumbnails machen, um da mithalten zu können, in Anführungszeichen, und die Chance zu haben, dass deine Videos Views bekommen, ist natürlich auch weniger Gestaltungsfreiheit da. Und das finde ich immer spannend, weil ich manchmal auch Leute sehe, die YouTube-Videos machen und die auch keine schlechten Videos machen, aber die halt einfach anscheinend sich noch nicht mal mit den absoluten Grundlagen beschäftigt haben. Und das ist eine absolute Grundlage. Also jeder, der YouTube-Videos ein bisschen Ahnung hat von YouTube-Videos, wird dir das als erstes sagen, dass du gucken musst, Titel, Thumbnail und Hook, und dass das optimiert werden muss. Und das optimierst du, indem du guckst, welche Videos auf YouTube schon viele Views bekommen haben, viel Erfolg bekommen haben. Und das imitierst du dann sozusagen. Nicht kopieren, aber imitieren. So, und bei mir war es zum Beispiel so, dass bei dem Video, von wo ich mir das Titel und Thumbnail von Alex Hormozi rausgesucht habe, ich weiß, wie gesagt, nicht, worüber er in seinem Video gesprochen hat, aber mein Thema, worüber ich in meinem Video gesprochen habe, war ein völlig anderes, glaube ich. Also, ich habe nach einem Titel und einem Thumbnail geguckt, was passt zu dem, worüber ich sprechen will, aber was ich da erzählt habe, war was völlig anderes. Ne? Und das ist eben schon so bei YouTube, ähnlich wie auf Social-Media-Kanälen. Wir haben eben einen großen Performance-Druck, weil sehr viel, dadurch, dass eben Menschen schon da sind, die dort konsumieren, was cool ist, was ein Vorteil ist, aber die Aufmerksamkeit von denen zu kriegen, das muss man erstmal schaffen. Und das muss man lernen. Und da hat jede Plattform so ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, sage ich mal, was auf welcher Plattform gut funktioniert. Und so ist es bei YouTube genauso. Und bei YouTube ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, was man für ein Feed hat. Ich habe ja versucht, dass meine Home-Seite so ein bisschen mir auch Marketing- und Business-Videos und sowas, Produktivitätsvideos und so anzeigt. Also ich habe versucht, das so ein bisschen auch zu trainieren, weil ich in diesem Bereich natürlich auch so ein bisschen meine Thumbnail- und Titelideen suche. Wobei es manchmal auch ganz cool ist, da in andere Bereiche reinzugehen und mal zu gucken, was da so für Titel und Thumbnail funktioniert. Aber das habe ich gemacht, um meinen eigenen Algorithmus so ein bisschen zu trainieren, dass er mir die Videos anzeigt, die mich auch inspirieren für neue Themen, Ideen für YouTube-Videos. Und was ich halt merke, ist, dass bei YouTube immer alles super krass sein muss mit aufgerissenen Augen und oh mein Gott und dieses Video zerstört das Internet und boah, das ist also dieses auch Wording, ne? Also ja, finde ich einfach schwierig. Ist ähnlich wie auf Social-Media-Plattformen und holt mich als eher introvertierter, würde ich sagen, eher tiefgründiger oder interessiert an tiefgründigen Themen. Mensch, holt mich das oft nicht so ab. Gerade so im Marketing- und Business-Bereich gibt es sicherlich auch Bereiche, wo es nicht ganz so ist. Aber man merkt halt schon, dass die Titel und Thumbnails extrem darauf ausgerichtet sind, Aufmerksamkeit zu erregen, damit die Leute überhaupt aufs Video klicken. Ne? Und da muss man mitspielen, dieses Spiel, sonst kommst du da nicht weit. Außer du schickst nur deine warme Audience auf deine Videos und es ist dir egal, ob Leute über YouTube, die dich noch nicht kennen, dich finden sollen auf YouTube. Dann ist es natürlich, dann kannst du machen, was du willst, ja. Also dann willst du natürlich auch irgendwie gute Titel und so haben, aber wenn du auf YouTube von Leuten gefunden werden willst, die dich noch nicht kennen, dann musst du dieses Spiel halt mitspielen. Da entsteht eben dieser Performance-Druck, den ich auch so wahrgenommen habe bei mir und der mir auch immer so ein bisschen den Spaß an der Sache verhagelt, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, maybe that's just me. So dann, weil wir haben ja gesagt, es soll hier in diesem Video auch um YouTube im Zeitalter von künstlicher Intelligenz gehen. Und was man eben bei YouTube genauso wie auf den ganzen Social-Media-Plattformen natürlich merkt, dass immer mehr Videoschrott, KI-Videoschrott einfach auf YouTube landet und die Konkurrenz und um Aufmerksamkeit dadurch noch größer wird. Und ja, was soll ich sagen, ist so. Finde ich nicht cool, finde ich eine schwierige Entwicklung, ist vielleicht nochmal eine andere Podcast-Episode, aber ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein und ich denke, dass das auch ein Nachteil ist. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wird immer schwieriger, da Wahrheit und Realität voneinander zu unterscheiden. Und by the way, genau deshalb glaube ich auch, dass diese Longform-Talking-Head-Videos, wo wir einfach in die Kamera quatschen, dass das immer noch ein guter vertrauensbildender Faktor ist, weil sich nämlich so ein kurzes 20 Sekunden, 30 Sekunden Video natürlich schneller faken lässt mit KI als eine Episode, wo ich eine 10, 20, 30 Minuten reinquatsche, weil je länger das Video ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die KI an irgendeiner Stelle doch vielleicht irgendeinen Übergang nicht ganz so glatt gemacht hat oder mein Gesicht vielleicht doch ein bisschen anders auf einmal aussieht und das merken die Leute dann aktuell noch. Ja, wir wissen nicht, wie gut die KI-Tools noch werden, aber im Moment, bei gerade je länger die Videos sind, desto mehr merke ich dann schon auch noch, ob ein Video gut, also ob ein Video von KI erstellt wurde oder nicht. Also wenn Menschen jetzt nur direkt in die Kamera schauen. Bei anderen Videos sehe ich es auch schon nicht mehr, ob es echt ist oder nicht. Ne? Und das muss man sich einfach bewusst sein, dass man heutzutage gerade insbesondere bei kurzen Videos überhaupt nicht mehr sagen kann, ob Sachen überhaupt echt sind. Es sei denn, echte Menschen sprechen in die Kamera. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen sicherer sein. Aber auch da habe ich schon mittlerweile Videos gesehen, wo KollegInnen von mir sich praktisch mit KI geklont haben und dann Videos gemacht haben. Ich persönlich finde es nicht schön. Ich finde, man sieht immer noch, dass es halt KI ist. Und für mich ist es nicht so vertrauenbildend, wie wenn die Person wirklich in die Kamera spricht. Aber hey, wir müssen gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Vielleicht gucken wir in 20 Jahren alle nur noch Videos, die nie einer wirklich aufgenommen hat, die alle nur von KI-Klonen gemacht wurden und finden es cool. Keine Ahnung. Ich finde es im Moment noch sehr befremdlich. Aber ja, dieser Kampf um Aufmerksamkeit wird immer krasser. Das betrifft natürlich letzten Endes auch die anderen Plattformen. Aber ich finde, dieser KI-Videoschrott hat noch mal eine andere Dimension als der Textschrott, der vielleicht auch auf YouTube, auf Google oder so mittlerweile Einzug gehalten hat. Weil, ich weiß nicht, also bei Texten würde ich sagen, dass, oder auch nicht, das ist schwer zu sagen. Also das kann ich jetzt nicht so richtig sagen, ob das eine jetzt schlimmer ist als das andere. Ich glaube, man muss sich dessen einfach nur bewusst sein. Und gleichzeitig finde ich aber, es könnte auch eine Chance sein für gerade ExpertInnen, die eben auch in die Kamera sprechen, dass vielleicht mehr Menschen mehr davon sehen wollen, weil sie eben irgendwann sagen, boah, ich weiß eh gar nicht mehr, was echt ist. Aber wenn da eine Person 10, 15 Minuten in die Kamera spricht, dann kann ich mir relativ sicher noch sein, dass es noch echt ist heutzutage. Allein schon, weil die KI-Tools ja auch Geld kosten. Ne? Also Videos mit KI-Tools zu erstellen, kostet halt Geld. Und je länger das Video, desto teurer ist es auch. Und ne, so im Moment ist es ja noch so. Genau, so, dann haben wir auch noch einen Nachteil, finde ich, an Video als Longform-Content-Format beziehungsweise Kanal, dass wir recht hohe Einstiegshürde haben. Wir haben viele Menschen, die unsicher vor der Kamera sind. Das wird besser über die Jahre, das kann ich dir sagen. Aber es ist eben am Anfang eine Einstiegshürde. Dann haben wir, wir brauchen das Equipment. Ne? Wir haben die Plattformregeln von YouTube, ne, habe ich gerade erklärt, an die wir uns halten müssen, wenn wir neue Leute auch über YouTube auf uns aufmerksam machen wollen. Und deswegen sind die Hürden für YouTube-Content relativ hoch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die wenigsten Menschen in meiner Bubble auch auf YouTube setzen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber in der deutschen Online-Business-Szene, wer macht denn da groß YouTube? Wenige Leute. Und die Leute, die ich kenne, die es machen, das sind eigentlich eher so Männer, die über, wie du im Internet faul und schnell reich wirst, Videos machen. Also, I don't know. Aber es gibt halt wenige Leute, wo ich sagen würde, da habe ich Vertrauen und die sind wirklich legit und bei denen würde ich was kaufen, die regelmäßig wirklich YouTube machen und ihr Hauptcontent auf YouTube machen. Also de facto würde mir eigentlich gerade gar keiner einfallen. Und von daher, ja, muss man einfach sagen, hohe Einstiegshürde hat sicherlich einen Grund, warum die wenigsten YouTube wirklich ernsthaft, langfristig verfolgen. So, dann haben wir natürlich noch als Nachteil potenziell problematische Kommentare bei viralen Videos vor allem. Also wenn ein Video von dir viral geht, dann ist die Chance sehr groß, dass bei YouTube einfach viele, man muss sagen, nicht immer, aber meistens Männer einfach bescheuerte Kommentare drunter schreiben. Man kann zwar die Kommentare abschalten, aber Kommentare sind natürlich auch letzten Endes irgendwie immer cool. Auch, also nicht die blöden Kommentare, aber wenn Leute kommentieren, freut man sich ja eigentlich meistens. Also ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich coole Kommentare kriege, wo Leute sagen, hey, spannendes Video, fand ich voll gut oder so, hat mir voll weitergeholfen. Und ja, das muss man sich einfach bewusst sein. Ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen keine Videos machen sollte und jetzt mit Angst da reingehen sollte und sagen sollte, boah, um Gottes Willen, nicht, dass mein Video viral geht und dann kriege ich hier ganz viele Hate-Kommentare. Aber ich bin innerlich, seelisch und moralisch darauf vorbereitet, falls ich jetzt weiter regelmäßig Videos mache, dass das irgendwann passieren könnte. Und in dem Fall würde ich wahrscheinlich eine VA oder irgendjemanden beauftragen, nach ein paar Tagen oder so oder regelmäßig durch die Kommentare zu gehen und würde mir die gar nicht durchlesen. Sollte das mal passieren. Ja, also da gibt's ja dann Lösungsmöglichkeiten. Aber das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass dort auch viele Leute unterwegs sind und sicherlich auch viele Bots, die einfach dann einfach Mist unter Videos schreiben. So, und dann letzter Nachteil, wobei das auch nicht genau weiß, ob das jetzt ein reiner YouTube-Nachteil ist, aber wir brauchen eine gewisse Regelmäßigkeit. Bei Blogartikeln ist es ja so, wenn die erstmal bei Google ranken, weil die gut optimiert sind und die Leute da klicken und Google merkt, ey, das ist ein cooler Blogartikel anscheinend, die Leute finden ihn gut und bleiben auch auf der Seite, dann müssen wir nicht unbedingt regelmäßig bloggen. Also du musst nicht jede Woche einen Blogartikel schreiben, um zu ranken bei Google. Ja, hups. Du musst nicht jede Woche einen Blogartikel schreiben, um bei Google zu ranken. Aber natürlich ist es trotzdem gut, regelmäßig Content zu veröffentlichen. Über all die Gründe habe ich jetzt schon genug gesprochen in diesen drei Episoden. Aber es ist nicht nötig, um bei Google zu ranken. Bei YouTube ist es so, sofern ich das zumindest gehört habe, dass der Algorithmus von YouTube schon Regelmäßigkeit geil findet. Also wenn du halt einmal die Woche ein Video machst, am besten immer zum gleichen Zeitpunkt, dann findet der Algorithmus das grundsätzlich jetzt erstmal gut. Und wenn du so wie ich irgendwie alle paar Wochen mal ein Video hochlädst, ist es jetzt erstmal nicht so super toll, ja. Und das heißt, wir müssen da auch dranbleiben und idealerweise eben regelmäßig hochladen. Nun habe ich neulich ein Video gesehen von einem YouTube-Experten, der wieder gesagt hat, dass sich das angeblich gerade so ein bisschen relativiert. Also, dass es nicht mehr so wichtig ist, regelmäßig zu veröffentlichen. Aber ich glaube, er hatte auch gemeint, regelmäßig im Sinne von jeden Tag. Also ich glaube, er hat gesagt, du musst nicht jeden Tag ein Video hochladen. Ich habe so gedacht, wer lädt denn jeden Tag ein Video hoch? Okay, irgendwelche Gaming-YouTuber vielleicht oder so, ja. Aber er meinte, naja, einmal die Woche oder überhaupt eine Regelmäßigkeit ist immer gut. Aber ja, das kann ich nicht 100% sagen. Aber ich habe es so gelernt und so gehört, dass es schon wichtig ist, auf YouTube auch regelmäßig zu veröffentlichen. Und das ist natürlich auch dann wieder eine Hürde, wenn ich weiß, okay, eigentlich lohnt es sich gar nicht anzufangen, wenn ich jetzt nicht regelmäßig hochlade. Aber ich meine, das ist ja letzten Endes auch ein Weiterentwicklungsprozess. Ne? Am Anfang, der erste Schritt ist ja überhaupt erstmal ein Video hochzuladen, sich das zu trauen. Und dann macht man irgendwann vielleicht ein zweites. Und diese Regelmäßigkeit, ich glaube, die kommt dann erst nach einer gewissen Zeit, wenn man auch ein bisschen mehr Routine hat und so vielleicht. Und wenn man dann merkt, ich will das wirklich langfristig machen, ich habe da Bock drauf. Genau, und das waren meine 2 Cents zu YouTube. Waren jetzt doch eher 20 Cents, also hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt doch so viel über YouTube zu sagen habe. Aber ja, mit meiner Erfahrung dieses Jahr im Hintergrund, die ich selber mit YouTube gemacht habe, war das natürlich auch ja, ganz, ganz spannend, darüber zu sprechen. Ja, also das waren die 3 Content-Kanäle. Ich glaube, ich habe jetzt sehr intensiv über Vor- und Nachteile gesprochen, unter anderem auch in Bezug auf unser heutiges KI-Zeitalter. Ich glaube, dass alle 3 Content-Kanäle nach wie vor ihre Berechtigung haben, Vor- und Nachteile haben. Ich denke, dass Blog und YouTube immer noch Kanäle sind, wo es leichter ist, neue Leute auch anzuziehen und dass ich Podcast auch tatsächlich eher, nicht ausschließlich, aber eher auch als Nurturing-Kanal sehen würde. Also ein Kanal, wo ich Kontakte, die ich schon habe, Menschen, die mich schon kennen, quasi, wo ich eine Beziehung pflege, anstatt ne, neue Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Und ja, deswegen denke ich, dass die allermeisten im Online-Business heutzutage eine kombinierte Strategie brauchen. Früher hat man ja meistens so einen Kanal gehabt und hat gesagt, okay, entweder mache ich Blog oder ich mache Podcast oder ich mache Video auf YouTube. Und ich glaube, diese Formel ist heute nicht mehr so einfach so anzuwenden. Weil wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel nur Podcast macht, dann fehlt dir halt auf der anderen Seite der Kanal, wo neue Leute dich finden. Und ja, deswegen schalte ich ja zum Beispiel auch Ads, weil ich darüber dann wieder Leute anziehen kann, die mich dann über die Ads kennenlernen. Aber wenn du ganzheitlicher machen willst und nicht abhängig sein willst von Werbeanzeigen, um neue Leute auf dich aufmerksam zu machen und von den paar wenigen, die dich dann vielleicht doch über eine Podcast-App oder über eine Empfehlung finden, Podcast-Empfehlung, dann brauchst du letzten Endes noch einen zweiten Kanal, entweder einen Blog über Google dann Traffic zu generieren. Und auch da habe ich schon drüber gesprochen, wie sich da der Algorithmus auch verändert und wie sich durch die KI durch die KI-Funktionen, die in die Suche eingezogen sind, jetzt eben auch weniger Leute dann eben auf die Website kommen über Google. Das sind auch alles Dinge, mit denen wir uns jetzt erstmal auseinandersetzen müssen und wo wir schauen müssen, wie sich das weiterentwickelt dann in Zukunft. Und Video hat aber eben gegenüber Blog immer noch den unschlagbaren Vorteil, dass man dich sehen kann. Und genau das, was mich dann immer stört, weil ich dann nämlich weiß, okay, ich muss die Haare gewaschen haben, ich muss irgendwie am besten Make-up auftragen, weil ich mich sonst auch dann im Video immer nicht so wohl fühle, weil ich immer finde, das sieht dann immer alles so so blass aus. Das liegt aber auch daran, weil alle anderen eben Make-up tragen. Ne? Wenn keiner Make-up tragen würde von den Frauen, dann würde das gar nicht auffallen, glaube ich, weil alle blass aussehen würden und keiner würde so schick zurechtgemacht aussehen. Whatever, könnte man noch sagen, ist mir egal. Ich habe auch schon Videos gemacht, wo ich kein Make-up drauf hatte, ne? Also alles gut. Aber es ist halt einfach nochmal eine andere Hürde. Ich muss hinter mir irgendwie aufgeräumt haben, damit es im Hintergrund jetzt nicht wie Kraut und Rüben aussieht. Das Licht, das muss alles stimmen. Also da ist einfach so viel drumherum, was einfach passen muss. In der Zeit habe ich schon 3 Blogartikel geschrieben. So. Und das ist einfach ein Grund, glaube ich, warum im deutschen Online-Business-Bereich die wenigsten intensiv auf YouTube setzen, also als Hauptkanal quasi. Und ja, vielleicht mache ich noch mal eine extra Episode, wo ich das alles zusammenfasse. Muss ich noch mal überlegen, ob ich dazu noch so viel zu sagen habe. Aber ich glaube, es gibt nicht, und ich hoffe, ich habe das auch in diesen 3 Episoden gezeigt, es gibt nicht die eine richtige Wahl, wenn es um den Longform-Content-Kanal geht, weil alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich würde sagen, fang mit dem an, was für dich jetzt erstmal am einfachsten ist. So, und wenn das ein Blog ist, ist es ein Blog. So, und dann ist es erstmal so. Und bei mir ist es ja auch so, ich habe ja auch mit dem Blog gestartet, bin dann auf Podcast und hab mich jetzt mal so ein bisschen an Videos rangewagt und habe da ein bisschen was ausprobiert. Und ich denke, das ist einfach ein Prozess. Und wichtiger als welchen von diesen 3 Content-Kanälen du wählst, ist immer, dass du Content machst und zwar einmal die Woche Longform, egal ob Blog, Podcast oder Video auf YouTube. Ja, das ist erstmal das erste Ziel, sollte sein, einmal die Woche Longform-Content zu veröffentlichen. Das heißt nicht, dass du einmal die Woche produzieren musst. Du kannst auch am Ende des Monats vorproduzieren für den ganzen nächsten Monat. Das geht auch. Aber wichtiger ist, dass du Content machst und dass du ihn regelmäßig machst als der Kanal. Und also, wenn man erst anfängt, ne? Wenn man schon länger dabei ist, dann kann man sich natürlich durchaus überlegen, okay, was sind jetzt die Kanäle, auf denen ich schon bin? Macht es vielleicht Sinn, nochmal einen weiteren Kanal dazuzunehmen? Dann muss man sich fragen, habe ich da überhaupt die entsprechenden Kapazitäten selber oder auch in meinem Team und so weiter. Und das ist natürlich nochmal dann eine ganz andere, eine ganz andere Entscheidung. Und ich denke aber auch, und das weiß ich nicht, ob ich das in einem der anderen Episoden schon gesagt habe, dass es heutzutage mehr denn je auf Omnipräsenz ankommt. Weil gerade weil es diesen krassen, immer größer werdenden Kampf um Aufmerksamkeit gibt, müssen wir einfach präsenter auf verschiedenen Plattformen sein. Und je präsenter wir auf unterschiedlichen Plattformen regelmäßig sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen uns sehen. Und durch den Mere-Exposure-Effekt wissen wir einfach, dass je häufiger Menschen dich sehen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch bei dir kaufen. Früher hat man immer gesagt, sie müssen dich 7-mal sehen. Heute denke ich, dass es eher so 20-mal sind. Ich glaube, es gibt da keine aktuellere Studie dazu. Aber ich glaube, diese 7-mal ist überholt inzwischen. Es ist wahrscheinlich viel mehr inzwischen. Und um das dann zu schaffen, reicht es nicht, wenn wir nur einmal im Monat Newsletter schicken. Ich denke, das sollte klar sein. Ja. So, aber wie gesagt, vielleicht ist das doch nochmal eine andere Episode. Heute ging es ja um YouTube. Und ja, ich hoffe, dass diese Episoden dir dabei geholfen haben, vielleicht auch da für dich eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte nochmal kurz an den Adventskalender erinnern. Ich habe diesen Adventskalender auf meiner Webseite, wo man sich anmelden kann, unter katharina-lewald.de/advent25. Ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Und da kannst du dich sehr gerne anmelden. Am 1. Dezember geht's los. Ich bin hinter den Kulissen gerade mega am Rödeln, dass es am 1. Dezember dann auch fertig ist, idealerweise. Und dann sehen wir uns da im achtsamen Jahresrückblicks-Adventskalender, wenn du Lust hast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Also bis dann. Tschüss! Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de/KI-Freebie und hol dir meinen kostenfreien Guide, in dem ich dir zeige, wie du deine digitalen Produkte mit Unterstützung von KI-Tools erstellst und verkaufst. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen, zum Beispiel auch Blogartikel für dein Online-Business. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.